KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zum neuesten KinoCast. Wir sind's, wir, das sind ich, der Erik und der Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, wir sind ein bisschen, ja, quatschig unterwegs gerade, weil...
Technische Schwierigkeiten.
Ja, genau, wir haben gerade den Anfang schon mal aufgenommen, aber wir haben es relativ schnell gemerkt, dass es offensichtlich ein Problem gab hier. Aber gut, kein Problem, wir sind ja, waren ja ganz am Anfang. Was haben wir für euch mitgebracht heute in der Sendung? Nämlich, wir nehmen heute auf am 21.09. Wir besprechen die Filme, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben, die Filme und Serien und ein paar News für die kommende Woche. Und in der vergangenen Woche gab es in der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart den Film Dracula, die Auferstehung. Originaltitel Dracula, A Love Tale. Der neue Film von Luc Besson. Ja, dann im Heimkino habe ich einen Film geguckt, auf meinem iPad quasi auf der Reise, als ich unterwegs war. Da hatten wir in der Sneak Preview schon mal Kundschafter des Friedens und da gibt es jetzt den zweiten Teil auf Paramount Plus. Der lief ja vor nicht allzu langer Zeit im Kino und jetzt schon auf Paramount Plus. Das habe ich geschaut. Der Chris hat eine Serie geschaut, nämlich Gen V Staffel 2. Kann ich mich nicht erinnern, ob ich Staffel 1 schon gesehen habe, aber ja, mal schauen. Vielleicht ist ja Staffel 2, vielleicht wird die ja so gut beschrieben, dass ich unbedingt das noch nachholen muss. Und ich habe reingeschaut bei The Paper, das ist von der ganzen Produktion, die The Office gemacht haben, diese berühmte Serie, kann man sagen, also immer noch einer der Streaming-Highlights weltweit. The Office wird immer noch sehr, sehr viel geschaut, ist ja auch, hat so viel Meme-Potenzial und heutzutage, ich glaube, ja, die Hälfte aller weltweit kursierenden Memes basiert auf The Office, also wer das nicht gesehen hat, sollte es unbedingt mal nachholen. Und The Paper schließt quasi fast direkt daran an. Aber was es für Gemeinsamkeiten hat, das werde ich dann gleich erzählen. Und wenn dann noch Zeit ist, sage ich noch ein paar Worte zur neuesten Schläferz-Folge. Dracula, die Auferstehung. So, der Chris macht ja bei uns die Moderation im Kino und muss ja dann immer erstmal rausgehen, wenn er die Preisetüte wegbringt, damit er Platz hat, wenn er sich dann in seinen Sessel setzt, gemütlich. Deswegen hat er den Anfang gar nicht gesehen, wo bei dem Film sehr, 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 sehr viel schon passiert ist. Es gibt so Filme, bei dem die Woche davor war es, glaube ich, auch so, wo ich gesagt habe, boah, ich muss erstmal alles zusammenfassen, was hier in den zwei Minuten...
Du hast zu mir gesagt, die haben nur gebumst.
Nee, das war bei Dracula. Das war bei Dracula. Ich meinte, bei dem davor, die Woche, da war es auch schon so, dass da sehr viel passiert ist. Gerade wenn da noch so tausende Texttafeln eingeblendet wären, um die Zuschauer abzuholen, wo wir gerade sind und dann passiert dies und das, wird alles zusammengefasst und so. Oh, super. Also hier ist es so, Dracula, wir befinden uns erstmal irgendwo im 15. Jahrhundert, natürlich da in Transsilvanien oder wie man das nennt. Und da gibt es Prinz Wladimir, Graf von Dracul, gespielt von Caleb Landry Jones. Und der ist ganz doll verliebt in seine Frau Elisabetta, gespielt von Zoë Bleu. Chris hat es schon erwähnt, also die bumsen sich durch alle Zimmer des Schlosses, im Stehen, im Liegen, kopfüber, sonst was alles. Also da ist wirklich alles dabei, das ganze Kamasutra und noch mehr. Und das sieht man in den ersten Minuten. Hat der Chris leider verpasst, musste ich ihm mal zusammenfassen.
Hat er sehr detailliert gemacht.
Hat er sich geärgert.
Nee. Sehr, ja.
Und gekotzt auch. Das soll wohl verdeutlichen, dass die sich, da haben sich zwei gefunden, soll das verdeutlichen. Ja, also die passen nicht nur auf der emotionalen Ebene super zusammen, sondern da klappt es auch im Bett so. Also das ist ja Wahnsinn. Jedenfalls gibt es dann mal so einen wütenden oder eine kriegerische Auseinandersetzung und Prinz Wladimir muss in den Krieg ziehen, holt sich vorher noch den Segen des Priesters, der da bei ihm auch in der Kirche da des Schlosses irgendwo ist und der bittet auch darum, dass alle beschützt werden, dass er beschützt wird, seine Frau beschützt wird und so weiter. Und ja, seine Frau flüchtet, nachdem der wütende Mob da das Schloss erreicht, flüchtet sie durch so einen Geheimgang und ist dann draußen und wird aber dort draußen halt eingeholt und ja, von irgendwelchen Häschern. Und da sind auch so ein paar Bärenfallen mitten auf dem Weg. Sie tritt dann auch noch so eine Bärenfalle und kann nicht weg und wird dann von denen quasi gemeuchelt da. Und ja, der Prinz kommt nicht gerade noch so, nicht mehr ganz rechtzeitig, um das zu verhindern und ist natürlich zu Tode betrübt. Und wer hat Schuld? Der Priester natürlich, weil er hat nicht dafür gesorgt mit seinem Draht zu Gott, dass er das verhindert. Und deswegen muss der Priester auch dran glauben. Und dadurch wird er verflucht von Gott, dass er ein unsterbliches Leben führen muss ohne seine Elisabetha. Und ja, daraufhin wandelt halt dieser Prinz Wladimir durch die Gänge seines Schlosses in Transsilvanien und wird immer älter und älter und braucht Blut, um weiterzuleben. Und das sehen wir aber alles gar nicht so, sondern der Film macht dann gleich einen relativ, ja, so einen Cut und wir befinden uns dann im 19. Jahrhundert schon wieder. Und ein, ja, wie man es auch in dem Nosferatu-Film sieht oder auch in anderen Filmen, kommt ein Notar zu ihm, der wegen einiger seiner Anwesen, die er irgendwo unterhält, da Fragen hat. Und dieser Notar wird halt in dem Schloss empfangen geheißen. Es gibt da gutes Essen und alles. Nur dieser gruselige alte Graf Draculda, der sieht so ein bisschen aus wie der Imperator bei Star Wars. Wirklich so ganz übelst auf alt gemachte Maske und so. Und ja, da wird eindringlich gewarnt, nicht sein Zimmer zu verlassen des Nachts. Und natürlich, was macht er? Verlässt sein Zimmer und schleicht durch die Gänge des Schlosses, um da irgendwelche Geheimnisse zu entdecken. Und das geht dann natürlich ein bisschen schief. Er wird von Graf Dracul dann auch gebissen. Allerdings, wie wir Dracula-erfahrenen Filmzuschauer wissen, es gibt ja da verschiedene Arten von Bissen. Es gibt ja einmal dieses völlige Aussaugen und Töten bis hin zu, ich beiß nur mal ein bisschen an, ich knabber nur mal ein bisschen und dann wird derjenige auch dazu und so weiter. Und ja, kurz bevor er ihn ganz töten will, er hängt doch schon kopfüber da, damit es leicht wird, damit alles im Kopf fließt und so, sagt er ihm, ah, bitte verschone mich, ich will doch noch heiraten und so, ich bin verlobt. Und dann sieht der oder zeigt er dem Graf ein Medaillon, wo ein Foto seiner Verlobten drin ist. Und der Graf erkennt darin oder erkennt so eine starke Ähnlichkeit zu seiner Elisabetha wieder und beschließt dann, diese Frau irgendwie ausfindig zu machen. Er setzt dann einige Personen darauf an, die zu finden. Und ja, ist kein Spoiler, wenn ich sage, er findet sie natürlich. Also sonst wäre der Film ja keine Geschichte. Und ja, er begibt sich dann halt in die High Society auch, denn dort bewegt sich das ganze High Society von Paris und ja, macht sie ausfindig. Und ja, viel mehr will ich mal nicht verraten unbedingt, ja. Jetzt nimmt's auch auf, Chris. Jetzt kannst du was sagen und wir hören das auch. Vorhin musste ich dich rüde unterbrechen, als du hier ansetzen ja, wolltest.
Rüde unterbrechen. Da habe ich dich noch verbessert, weil der wütende Mob ist ja auf dem Pferd hinterher geritten und das war eine sehr, sehr dramatische Szene.
Das hast du auf diesem Eis, wie so eine Eisfläche oder so.
Ja, diese zugefrorene See mit den ganzen Fallen.
Warum da Bärenfallen auf einem, okay, vielleicht wollten die da irgendwie Eis, nee, gibt's Eisbären?
Naja, ich meine, das ist wie halt so ein Gebiet von Minen, nur halt zur damaligen Zeit, also. Also.
Ja, das, ja.
Ja, ne?
Ja, hätte man auch Löcher reinmachen können und mit ein bisschen
jetzt habe ich aber abdecken. Völlig gerade den Faden wieder verloren, das hast du mir echt rausgemacht. Dann
wären die ins Wasser gefallen.
Ja, ich fand es ganz cool bis dahin, war ganz interessant anzusehen und als dann Christoph Waltz kam, habe ich mich erstmal fürchterlich beäumelt.
Vielleicht sollten wir mal ein paar Darsteller nennen, also Caleb Landry-Jones spielt den Wladimir, Christoph Waltz schon genannt, Zoe Bleu spielt die Elisabetha, dann auch noch eine sehr wichtige Rolle, Matilda de Angelis. Ja, welche Rolle? Wen haben wir denn noch so, den wir nennen sollten?
Ja, was, warum war sie wichtig?
Ich mag sie immer.
Ach so, sie Dings, ja, jetzt weiß ich warum.
Wenn sie in Filmen und Serien mitspielt und so.
Ach so, ja. Genau.
Ja.
Aha.
Die hatten wir auch in der Sneak schon mal in einem Film und seitdem folge ich ihr auf Instagram, ja. Was sie so Neues macht.
Ja, für die geneigten Hörer, er deckt immer Instagram, er meint eigentlich Onlyfans. Also ja, aber ich weiß jetzt, welche Rolle sie hatte. Ich habe gerade überlegt, wo hat die mitgespielt? Aber ja, sah da ein bisschen anders aus im Film irgendwie. Andere Zähne, anderes Gebiss, sagen wir so. Nein, als Christoph Waltz kam, als Van Helsing, fand ich sehr, sehr schön. Der hat das für mich, fand ich, super großartig gespielt. unaufgeregt, so total abgefuckter Dude. So, ja, ich habe schon alles gesehen. Hier in dem
Sollte
in
meinem das Büchlein. Van Helsing sein? Ja, er hat doch eigentlich nur einen Priester gespielt, der.
Ja.
Ja, also meinst, ja, Van Helsing. Fiel also, der Name
wer
mal.
Wer denn sonst? Also.
Fiel der Name mal? Nee, ne?
Nee, ich glaube, nee. Ich glaube nicht. Er hat ihn ja auch, er war ja der Einzige, der ihn Dracula genannt hat. Er hat sich ja selbst auch Dracul genannt.
Er hatte ja auch irgendwie aber, Hintergrundwissen da.
Ja, eben, ja. Eben. Also, ja. Er hatte sehr, sehr viel Hintergrundwissen, weil ja sein Orden hier das komplett alles verfolgt hat und die ganze Zeit schon sucht, wer da dahinter steckt und, oh, ist ein Vampir. Also der hat es als Erster gesagt. Und ich habe ja tatsächlich im Saal ein wenig gefeiert, als es dann hieß, so, ja, hier Vampir und sie mögen kein direktes Sonnenlicht. Und er dann hier auf die Maria? Hieß sie Maria? Ja, ne?
Elisabetta?
Nein, Elisabetta ist die andere. Elisabetta und Mina und die andere hieß Maria. Oder hieß sie Lucy?
Ich glaube, Maria war die, die so ähnlich sieht, ne? Hm.
Ja, nee. Mina war die, wo ähnlich sieht. Maria ist der andere Vampir gewesen.
Ich glaube, ja. Du hast jetzt nicht nur mich verloren, sondern auch die...
Das ist vollkommen okay. Jedenfalls ist da ein Wesen angekettet irgendwo, was sich Christoph Walzer zeigen lässt. Und ach, das ist dann so, der Moment, wo es heißt, ja, sie ist ein Vampir, möchte kein Sonnenlicht. Und dann habe ich kurz den Atem angehalten. Und tatsächlich hat er dann direkt Sonnenlicht drauf. Sie hat die Hand davor. Die Hand hat sich so halb aufgelöst, so halb am Verbrennen, so und Schmerzen. Und ich so, ein Glück, sie glitzert nicht. Ja. Ich war sehr, sehr, sehr erleichtert. Und ab da hat der Film echt Fahrt aufgenommen, fand ich. Also hat es, also nicht so übermäßig viel Fahrt aufgenommen. Also es war jetzt nicht eine wilde Achterbahnfahrt, sondern es war sehr ruhiger und trotzdem direkter Dracula-Film. Kann man das so sagen?
Ja, also ich mag ja die Lore sehr. Also ich habe ja, glaube ich, ja, ich habe bestimmt 90% aller Dracula-Filme gesehen, die es so gibt und so. Ich mag das dieses Gothic-artige und so und dieses teilweise etwas schwülstig opulente und so. Das mag ich sehr. Und das kam hier in dem Film auch mal wieder richtig schön raus. Das haben sie sehr schön gemacht, dieses... Ja, wenn er sich dann in der High Society von Paris des Jahres 1900 da bewegt und so dieses, ja, und auch was hier zum ersten Mal auch mal wieder richtig gut rauskam, was in dem letzten Nosferatu-Film ja nicht ganz so war und auch ist diese sexuelle Anziehungskraft von Dracula. Hier wird es quasi so eine Mischung aus das Parfüm und Dracula. Er hat halt sich irgend so ein Parfüm mixen lassen, was da so verführerisch wirkt auf alle, dass dann quasi selbst Nonnen ihm zu Füßen liegen und sich quasi auf ihn springen wollen, sondern im Original ist es halt einfach so, sein ganzer Habitus, der dazu führt, dass ihm da die Frauen zu Füßen liegen und so, das kommt ja auch wieder richtig schön raus. Ich hätte dieses Parfüm-Ding hätte ich jetzt hier nicht unbedingt gebraucht, weil das ist, ja, ist ganz einfach so in ja, dass Dracula eben so anziehend wirkt auf Frauen, das hätte es nicht unbedingt gebraucht, aber war trotzdem, war schön, dass es drin war, diese Anziehungskraft, also auch die Szene,
ja,
wo sie die Nonnen zu Füßen werfen.
Ja, wobei ich das als Erklärung, warum Dracula diese Wirkung auf Frauen hat, fand ich eigentlich ganz cool, weil er so auch ein bisschen mehr steuern konnte.
Ja, man hätte ja auch irgendwie sagen können, dass dadurch, dass er das Blut trinkt, dass er dann quasi selber so eine Endorphine irgendwie freisetzt oder keine Ahnung. Also, aber dass er jetzt quasi sexuell gar nicht so anziehend ist, sondern nur durch das Parfüm, fand ich jetzt ein bisschen, ja. Aber, nee, war auf jeden Fall immer wieder eine richtig schöne Dracula-Inszenierung. Also war gefühlt sehr modern, obwohl es natürlich alles in alten Zeiten spielt. Hatte aber trotzdem sehr coole Szenen, also es wurde ja auch irgendwie in Finnland gedreht, also Sachen, die man auch noch nicht so häufig gesehen hat in Filmen, Drehorte und es wirkt halt trotzdem so wie Transsilvanien und ja, echt geil, also auch die, wo dann Christoph Waltz erschienen ist, quasi mehr oder weniger, das hat den Film auch nochmal auf ein anderes Level gehoben, dann sein Spiel natürlich und seine Art und Weise. Richtig gut. richtig gut. Ging zwar auch ein bisschen länger, ne, mit 102, also 2 Stunden noch was, aber war jetzt nicht langweilig oder so. Ging durchweg was los, war jetzt auch nicht besonders abstoßend oder so. Es gibt ja auch so Dracula-Filme, die ganz bewusst auf Splatter und Gore zielen, sondern das ging hier auch, ja, fand ich.
Ja, das ging super. Mhm. Also das ging super. Also das war überhaupt Popcorn nicht so. Film.
Hm. Kann eigentlich jeder so reingehen. Hm.
Ja, also nein, jeder weiß ich jetzt auch nicht. Es war schon deutlich sichtbar, aber es war jetzt nicht so dieses komplette Splatter übertrieben, was weiß ich was, alles. Fand ich super angenehm eigentlich. Deswegen, ich fand vieles super angenehm. Die Länge fand ich ein bisschen nicht so angenehm. Ich fand Christoph Waltz super angenehm. Der hat mir echt richtig, richtig gut gefallen, dem Film. Ich muss allerdings auch sagen, hier Caleb Landry Jones mal wieder. Den hatten wir ja auch in Dogman in der Sneak, wer sich erinnert.
Auch von Luc Besson.
Ja.
Also die Kombination Luc Besson, Caleb Landry Jones passt.
Definitiv, ja. Also das ist wirklich stark, stark auch gespielt. Der hat auch einfach diese Mimik und diese Art da dafür, sowas zu machen. Der hat aber auch so ein bisschen dieses leicht assige irgendwie, Entschuldigung. Wenn
ich ja, nee, ich weiß genau, was du meinst, ja. Genau.
Und das hat, fand ich, komplett gut gepasst. Also hat vieles echt gut zusammengepasst. Und so kam ein relativ runder Film raus. Der allerdings zu lang war.
Ja, aber da waren so viele Szenen drin, wo ich gedacht hatte, ja, also es gab ja diese Szene, wo Dracula sich dann in dieser High Society bewegt. Vielleicht kannst du dich erinnern, es war so eine Schnittsequenz, wo er dann immer so um ihn rum andere Frauen mit anderen Kleidern und er auch anders, ne? Und das alles so, dass er wirklich genau so in der Mitte stand. Und was glaubst du, wie unheimlich viel Arbeit dahinter steckt, hinter dieser kurzen Schnittsequenz? Weil du musst alle Statisten umkleiden, das war offensichtlich ja auch kein CGI oder so. Da habe ich eigentlich auch gedacht, okay, also ich glaube, der Film, der hat keine Szene zu viel. Also ich glaube, Luc Besson hat sich da schon genau überlegt, was er wo reinnimmt. Und allein diese Szene, wo man wusste, okay, das war zwar nur eine kurze Sequenz, wo man sieht, okay, der war offensichtlich da auf der Suche nach der Frau, die seiner Frau ähnlich sieht, wirklich in allen möglichen Kreisen unterwegs und das so darzustellen, das war so eine schöne Szene. Aber
definitiv.
Andere Szenen waren
wie ja. So vieles, ja.
Ja. Nee, cooler Film. Also wann Danny Elfman Musik gemacht, das hat dadurch auch noch so ein bisschen diesen, er hat ja auch in diesen ganzen Filmen so gruselige Filme hier mit, hier die Tim Burton Filme hat er auch meistens Musik gemacht, das hat auch gut gepasst. Ja, also wann startet er jetzt eigentlich? Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier in die Sneak Preview, das war doch irgendwie Ende Oktober, ne? Das heißt, wir waren diesmal relativ früh dann mit der Sneak Preview. Ich habe auch noch nicht gesehen, ob der irgendwo anders lief. Das 30.10. startet der regulär im Kino, passt gut. Da ist, glaube ich, irgendwie Halloween um die Drehe. Und ja, das ist ja dann Horror-Oktober, schon am Ende vom Horror-Oktober. Also ich hätte ihn fast noch ein bisschen eher starten gelassen, so vielleicht so Mitte Oktober. Aber naja,
ja.
Was geben wir denn für Punkte? Chris, du?
Ich gebe ihm tatsächlich 7,5 von 10 Punkten, weil er sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Das war schön gedreht, ganz, ganz tolle Schauspieler drin und mal ein bisschen anders erzählt. Mich nervt schon wieder der deutsche Titel, weil ich finde den Originaltitel irgendwie treffender, aber sei es drum. 7,5 von 10.
Ja, bloß mit A Love Tale. Ich weiß nicht, ob du da viele Zuschauer kriegst. Dracula, ja, eine Liebesgeschichte.
Oh. Ja, ist auf jeden Fall näher dran wie die Auferstehung, weil wenn ich die Auferstehung höre, denke ich so, oh, klar. Der kommt und wütet in der Neuzeit.
Klar. Und damit willst du vielleicht auch ein paar mehr Zuschauer gewinnen, weißt du?
Ja, aber das ist Zuschauerverarsche, das mag ich nicht.
Ja, für die, die deswegen reingehen, die kriegen schon genug geboten, glaube ich. Für mir 8 Punkte übrigens. Ja, ich bin ja eher so im Dracula-Thema drin und mag das sehr. Hat mir gut gefallen. Wenn ich mir noch ein was hätte wünschen dürfen, weil Luc Besson ist ja auch ein, der verwendet ja in seinen Filmen häufig auch gern mal, macht er ja so, ja, nimmt er irgendwelche Musik, so echte Songs, die gar nicht so richtig in das Genre reinpassen und bringt die dann so rein. Ich hätte mir gern gewünscht, dass wirklich irgendwie ein moderner Song irgendwie da mal mit im Soundtrack ist. Weißt du, wie ich meine? Also nicht nur Score von Danny Elfman, sondern irgendwo eine Szene mit einem Song, die irgendwie gut gepasst hätte. Aber gut, kann nicht. Man kann nicht alles haben. 8 Punkte von mir, eine Sehempfehlung. Also ich habe auch gewotet für empfiehlst du den Film weiter. Und wenn ich hier gerade mal schaue, das, also 4 Punkte ist eine niedrigste Wertung hier auch, aber es geht hoch bis 9 Punkte. 8 und 9 Punkte haben die meisten Stimmen gerade bei uns auf der Seite kinocast.net unter dem Eintrag. Und die meisten empfehlen den Film auch weiter. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mal schauen, ob sich das bis morgen noch irgendwie verändert. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis 30.10. bis dann. Mal gucken, wie der im Kino dann performt. Schauen wir mal. Wenn wir einmal auf der Seite sind, Chris, wie sieht es mit morgen aus?
Das ist dann die Tipp. Die Tipp, das ist dann die Sneak 1000. Das ist der Tipp für die Sneak 1287, den du jetzt von mir haben willst. Diesmal ist der Tipp nicht von mir. Der letzte Woche war von mir mit Saugstark übrigens.
Der war saugstark, ey, echt.
Der war nicht schlecht, ne? Ja.
Hatte keiner getippt, ne, oder?
Doch, kam ganz am Ende, kam es noch.
Oh, okay.
Ja. Und der Tipp für die Sneak für den 22.09. also lautet, wohin dieser Weg wohl führt.
Aha, das kann natürlich auch wieder auf alles passen hier. Ich habe mal was in den Ring geworfen. Bon Voyage bis hierher und noch weiter. Ohne zu wissen, worum es da geht. Ich habe noch nicht mal den Trailer geguckt, aber dachte ich, vom Titel her könnte es passen. Dann der David tippt Zweigstelle. Den hatte ich ja schon mal getippt, glaube ich, vor 2, 3 Wochen, wo es gepasst hätte. Da geht es irgendwie darum, dass so diese Zwischenwelt, bevor man irgendwie entweder in den Himmel oder in die Hölle gesendet wird, ist so eine übelste deutsche Bürokratie. Und da kommt halt jemand hin und der muss halt jede Menge Formulare ausfüllen und von Pontius zu Pilatus gehen und so weiter. Mit sehr vielen coolen Darstellern, Rick Cavanian und so. Ja, weiß nicht, der Trailer sah irgendwie weird aus. Also ich weiß nicht, das sah jetzt nicht besonders witzig aus, aber gut. Der Martin tippt A Big, Bold, Beautiful Journey mit Colin Farrell und Margot Robbie. Ach, das ist der Film, da ging gerade ein Video rum, ein Reel, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, wo Colin Farrell in einer Morgensendung in USA die F-Bombe gedroppt hat, weil die haben da irgendwas zu essen gekriegt und der hat irgendwie gesagt, das ist fucking awesome. Also alle so, wow. Weil in der Morgensendung rechnet keiner damit, dass sie irgendwas auspiepsen müssen oder so. Und alle so, oh. Also such da mal Colin Farrell F-Bomb oder so. Da findet ihr das bestimmt. Da saß nämlich Marco Robbie neben ihm und der ist auch gleich das Essen aus dem Gesicht gefallen, was sie da probiert haben. Ja, der Tim B. tippt noch 3 Kilometer bis zum Ende der Welt. Ja. Auch wahrscheinlich auch vom Titel her. Und Tim B. tippt auch noch A Big, Bold, Beautiful Journey. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Woher kenne ich das jetzt gerade? Hat er wahrscheinlich bei dem, der oben drüber hat, gelesen. Naja.
Vielleicht hat er es auch nicht gelesen, einfach getippt.
Naja, man scrollt ja eigentlich nach unten und dann sieht man ja, kommt man ja dran vorbei. Ist egal. Scheint auf jeden Fall jetzt schon 2 Stimmen für Big, Bold, Beautiful Journey zu haben. Schauen wir mal, was uns dann morgen in der Sneak Preview der Stuttgarter Innenstadtkinos erwartet. Ihr könnt es selber auch feststellen, indem ihr dann einfach mal geht, nämlich montags. 20.30 Uhr fängt es an, ein paar Minuten vorher da sein solltet ihr, denn 20.30 Uhr fängt ein kleines, wie nennt man das, ein Quiz ist es ja nicht, ist ja einfach
ein Opening?
Eine Verschenkung, eine Verschenkungszeremonie statt, wo ihr Filmposter, T-Shirts und sonst was alles einfach geschenkt bekommen könnt.
Eine Moderation beginnt.
Eine Moderation, so, ja.
Ja, helfe gern.
So, Kinocharts, mal gucken, was da so ist.
Kinocharts und Neustarts.
Platz 5 in den Stuttgarter Innenstadtkinos. Nur hier kriegt ihr die offiziellen Stuttgarter Innenstadtkinos-Charts. Platz 5 ist The Long Walk gewesen in der vergangenen Woche.
Auf Platz 4 die Gangster Gang 2.
Ja, dann Platz 3 22 Bahnen.
Da hattest du Angst, dass er in der Sneak kommt. Ne? Aber ja. Conjuring 4 ist auf 2.
Der war ja letzte Woche auf 1 eingestiegen, ne? Und da war Kanu auf 2. Jetzt ist Kanu wieder auf 1. Das Kanu des Manitou.
Zurückgepaddelt auf Platz 1 quasi.
Ja. Meine Tochter hatte gesagt, der ihr Freund wollte mit ihr ins Kino gehen irgendwie. Und das hat aber dann irgendwie doch nicht geklappt. Also die wollten nicht hier so gehen, sondern da, wo er wohnt. Und da hat sie irgendwie gesagt, oder habe ich gefragt, ja, was wolltet ihr denn gucken? So, ich weiß es nicht mehr, irgendwas mit da Native Americans und so. Ich sag, was denn das Kanu des Manitou? So, ja, das, ja, sie wusste gar nicht, was da. Hab ich gesagt, weil die kennt doch nicht den alten Film und nix. Also ich glaube, es wäre schwierig gewesen. Hab ich gesagt, nimm lieber einen anderen Film. Aber ja, wahnsinniger Kinoerfolg. Das freut mich ja, obwohl es nicht mein Film ist, ja. Also würde ich mir nicht angucken. Vielleicht mal im Heimkino dann. Ja. Was startet ein Neues, Chris? Haben wir da irgendwas, was wir empfehlen können, eventuell?
Was wir empfehlen können, ja, geht ins Kino.
Wir sprechen hier mit einer Stimme. Dann nehme ich ja, mal den ersten.
Da ist auf jeden Fall was dabei, was ich zu 100% empfehlen
kann. Die Schule der magischen Tiere, Teil 4. Das wird mit Sicherheit in den Kinocharts landen, weil das ist immer ein wahnsinniger Erfolg. Das ist immer so ein Slowburner in den Kinocharts gewesen. Der war irgendwie wochenlang drin und hat richtig viele Besucher angezogen. Der vierte Teil, wo ich überhaupt nicht weiß, worum es da geht. Diesmal geht es auf Klassenfahrt, das sehe ich hier bei Kino.de, aber mehr weiß ich auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, worum es in dieser Buchserie oder Filmserie geht, ja. Aber dieses Riesenerfolg, geh da rein.
Dann kommt ein Film, wo ich tatsächlich Interesse hätte, aber tierisch Schiss habe, dass er am Montagabend in der Sneak läuft.
Nee, 162 Minuten, ey.
Genau, One Battle After Another. Das neue Projekt des Erfolgregisseurs Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio und Sean Penn in den Hauptrollen. Habe ich auch schon Sachen gesehen, sieht sehr, sehr lustig aus.
Lustig.
Könnte halt vom Tipp her vielleicht auch passen. Ne?
Also, ich sag mal so, wenn der kommt, ich weiß, was ich Dienstag alles auf Arbeit vorhab, dann gehe ich heim, den hole ich dann mal, dann lasse ich mir einen Screener geben von der Filmfirma oder so. Aber ich gucke jetzt nicht einen fast 3-Stunden-Film jetzt Montag an, also nee. Und Paul Thomas Anderson, ja, ist ein Top-Regisseur, aber sag mal so, die Hälfte der Filme, die er gemacht hat, waren jetzt nicht so für mich. Und die andere Hälfte finde ich überragend gut. Jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung der fällt. Also hier Licorice Pizza, den hatten wir ja in der Sneak Preview, den fand ich ja sehr, sehr, sehr gut. Punch Drunk Love fand ich richtig scheiße. Und ja, ich weiß es nicht. Also deswegen würde ich mir nicht so einen 3-Stunden-Film dann Montagabend angucken, wenn ich weiß, Dienstag geht's wieder zur Sache. Ja. Okay, was haben wir denn noch so im Angebot hier? Toxic Avenger, hey, den hast du gesehen.
Ja.
Ja, hätte noch ein bisschen warten können, bis der Horror Oktober kommt, finde ich. Da wäre wahrscheinlich besser dran gewesen. Neuauflage des B-Movie-Sci-Fi-Streifens aus den 80ern mit Peter Dinklage, Kevin Bacon und Elijah Wood.
Ja, dann ein Film, den ich wirklich absolut wärmstens empfehlen kann. Mhm. The Negotiator, der Thriller mit Riz Ahmed und Lily James, in welcher der Relay-Dienst für Hörgeschädigte als Ausgangspunkt für verdeckte Operationen gilt.
Super Film. Also wird wahrscheinlich nicht das große Marketingbudget haben, wie jetzt manche andere, die jetzt anlaufen. Aber wenn ihr den irgendwo im Kino entdeckt, im Kinoprogramm von eurem Lieblingskino und ihr wollt einen guten Film sehen, dann geht da mal rein. Geht nicht zum dritten Mal ins Kanu, sondern geht lieber mal in den. Das tiefste Blau läuft noch an. Brasilianisches Drama um eine 77-Jährige, die in einer dystopischen Zukunft ihre Selbstbestimmung im Alter wahren will und sich auf ein Abenteuer begibt.
Ja, super. Dann Maria Reiche, das Geheimnis der Nazca-Linien. Biopic über die Archäologin Maria Reiche, die 1930 die Nazca-Linien in Peru untersuchte.
Ich glaube, das war
der lange Weg.
Ich glaube, das weiß man ja bis heute nicht, warum. Das würde mich tatsächlich sogar interessieren. Also, das, ja, also wenn das kommen würde, wäre ich nicht böse. 90 Minuten, interessiert mich sogar das Thema. Dann die Möllner Briefe. Dokumentarfilm.
Das Doku.
Okay, was haben wir noch? 3 Kilometer bis zum Ende, das könnte es ja auch sein, oder? Ach, es war ja getippt, ne? Rumänisches Drama über eine Familie, die durch Homophobie zerrissen wird. Waren auch Vampire dabei eventuell? Rumänisch?
Unklar.
Transsilvanien? Weiß man nicht.
Ich habe noch ein französisches Horrordrama über eine Frau, die beim Stierkampf in Südfrankreich teilnehmen will. Animale. Ein Fantasyfilm.
Okay. Wobei man sagen muss, in Südfrankreich ist ja der, zumindest das, was ich kenne im Baskenland, ist ja der Stierkampf nicht mit Stiertöten wie in Spanien. Ne? Das ist ja schon mal, ich weiß natürlich nicht, wie es hier ist. Das klingt ja eher so wie dramatisch hier mit. Also im Baskenland zum Beispiel gibt es auch Stierkampf, aber da ist es so, da hat der Torero, weiß nicht, wie der in Frankreich heißt, der hat kein Schwert, sondern die haben solche, so ein Bündel mit Schleifchen. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Und wenn der Stier angreift, macht der Torero dem dann so ein Schleifchen, stülpt er dem übers Horn. Jedes Mal beim Vorbeilaufen. Sodass dann der Stier am Schluss dann ganz viele solche Schleifchen Da, das finde ich okay. Also so als, ja, wenn der nicht hier dem Stier immer unbedingt da mit so einem Degen reingestochen wird, das muss ja nicht sein, Tierquälerei.
Nee.
Ja, gut. Spannend, was hier alles so anläuft, meine Güte, ey. Ja, wirklich ein buntes Spektrum, echt mal, diese Woche. Fehlt nur noch ein Superheldenfilm, weil Toxic Avenger ist ja nicht gerade so ein Superheld. Ja, dann wäre eigentlich alles dabei. Und wir haben noch mehr Kino-News für euch. Zuallererst mal eine Nachricht haben wir bekommen, die ist überschrieben mit ein voller Erfolg. Denn wo ist der Anhang? Da war noch ein Anhang. Hier. So. Das Kinofest 2025, für das wir auch ein bisschen Werbung gemacht haben, war ja bundesweit und am 13. und 14. September. Und wir wissen natürlich nicht, wie es überall woanders lief, deutschlandweit, aber wir haben hier so eine Pressemitteilung bekommen von den Innenstadtkinos in Stuttgart. Und für die war das auch ein Riesenerfolg. Also es waren da, zum Beispiel gab es auch Überraschungen im Kinosaal, wurde zusätzlich noch gemacht, wurden immer mal wieder Gäste mit einem kostenlosen Eis überrascht. Live-Filmmusik gab es mit bekannten Filmmelodien in der Gloria-Passage, Glücksrad gab es, wo es was zu gewinnen gab, Filmposter, Flohmarkt gab es und es sind sehr viele natürlich ins Kino gegangen, um sich Filme anzuschauen. Bundesweit hat das Kinofest rund 1,65 Millionen Menschen in die Kinos gezogen. Und zu den Top 4 Filmen des Kinowochenendes der Innenstadtkinos, es müsste sich ja, glaube ich, fast decken mit den Kinocharts, also Gangster Gang 4, 22 Bahn 3, Conjuring 4 und Kanu des Manitou. Und man freut sich schon auf das nächste Kinofest. Da könnt ihr euch schon mal im Kalender was eintragen. Das ist am 12. und 13. September 2026. Das solltet ihr euch mal vormerken. Dann, was haben wir noch? Jetzt muss ich mal ein Dokument gucken. Ach ja, genau. Es gibt einen Vorverkauf für eine Kino-Sondervorstellung, für die ich mir jetzt schon Tickets geholt habe. Nämlich der Konzertfilm von Depeche Mode, der da nur heißt M, kommt ins Kino. Ist diesmal nicht, also Konzertfilme waren üblicherweise von Anton Corbijn gedreht. Diesmal nicht von Anton Corbijn, aber es ist ja so eine besondere Tour gewesen, die vergangene Depeche Mode Tour. Denn zum einen hieß das neue Album Memento Mori, also Gedenke der Toten. Und kurz vor Veröffentlichung des Albums ist ja Andy Fletcher gestorben. Und deswegen war es so ein bisschen eine besondere Tour. Man wusste ja gar nicht, zum einen, machen die überhaupt die Tour jetzt zu zweit? Oder ja finden sie jemanden, der es macht? Sie haben natürlich jemanden gefunden, der die Rolle übernimmt an den Keyboards und so. Aber man wusste nicht, machen die überhaupt noch die Tour jetzt nur zu zweit? Oder sind ja auch schon ein bisschen älter oder was passiert da? Und dieser Konzertfilm umschließt quasi die Konzerte in Mexico City. Und da war gerade zu der Zeit auch das Fest der Toten in Mexiko. Und deswegen hat das natürlich super gepasst. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ist auch von Fernando Frias gedreht. Das ist wahrscheinlich ein mexikanischer Regisseur, schätze ich mal. Ja, bin sehr gespannt. Gibt's Tickets? Man kann die kaufen. Jetzt in Innenstadtkinos läuft der in verschiedenen Vorstellungen an 3 Tagen. Also wenn ihr den sehen möchtet, habt ihr an 3 Tagen die Chance. Es läuft jeweils einmal in Original mit Untertiteln und einmal in reiner OV, also ohne Untertitel. Wenn ihr nicht abgelenkt sein wollt durch Untertitel. Und ich habe mir gleich für die allererste Vorstellung Tickets besorgt. Die ist am 28.10. um 19 Uhr. Alles im Gloria 2 übrigens. Also wirklich ich finde ja, das ist das schönste Kino, was ist Gloria. Das Kniekino ist Gloria 1. Das ist so eine flache Ebene. Ich mag dieses Amphitheater-Kino, das Gloria 2, ein bisschen mehr. Habe ich ein bisschen mehr ein Herz für diese Art von Kinosaal. Und ich finde es sehr schön, dass sie das dort machen. Die haben auch Atmos da und alles. Das wird schon richtig geil. Ich freue mich drauf. Startet 2 Tage, bevor Dracula ins Kino kommt. Nee, der letzte sogar parallel zu Dracula, die Auferstehung. Aber ihr müsst jetzt schon Tickets kaufen, denn da gibt es nur die 3 Vorstellungen. Dann war's das. Also wenn ihr auch ein bisschen Herz für Depeche Mode habt, dann geht da mal rein. Läuft ja bundesweit. Dann noch was. Eigentlich könntest du auch mal so eine News machen, oder? Wäre das auch mal
könnte was? Könnte ich. Ich höre dir aber so gerne zu, weil die Pesh Mode ist überhaupt nicht meins.
Ja, aber die nächste vielleicht.
Na, die nächste. 75 Jahre Innenstadtkinos, Best of. Und es kommt jenseits von Afrika nochmal auf der großen Leinwand. Ich glaube, das hat auch ein wenig damit zu tun mit dem Tod von Robert Redford. Mhm. Man möge mich korrigieren, aber ich bin der Meinung, dass Robert Redford, der jetzt auch wann ist er am 16. vor 5 Tagen verstorben ist und dann wirklich Postwenden kam, so, ja, wir zeigen hier jenseits von Afrika nochmal auf der großen Leinwand. Wer das mal erleben möchte, ist, denke ich, da gut bedient, das sich wirklich mal anzuschauen. Könnte sich durchaus lohnen. Ist ein absoluter Klassiker, ist ein Riesenfilm. Mit echt tollen Schauspielern, Robert Redford, Meryl Streep, Klaus-Maria Brandauer.
Also, Regie Sidney Pollack.
Kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Ich hatte ja als wir eingeladen waren zu der 75-Jahr-Feier, wo wir Jurassic Park gesehen haben, da hatte ich ja, da hatte
Jurassic
die Maggie.
World.
Ja, Jurassic World. Da hatte ja die Maggie gesagt gehabt, dass einer der erfolgreichsten Filme war wohl jenseits von Afrika, von den Innenstadtkinos jetzt Besucherzahlen gerechnet in der Vergangenheit. Und die hatten schon überlegt, ob sie den zeigen, anstatt. Und deswegen haben sie das jetzt wahrscheinlich mit zum Anlass genommen, den Tod von Robert Redford, den Film jetzt nochmal zu zeigen, und weil sie selber auch den Film sehr gut finden. Und ja, läuft in 2 Vorstellungen am 28. September, also quasi in einer Woche ungefähr. Am Sonntag, den 28. September, und zwar 12 Uhr in der deutschen Version, könnt ihr reingehen, und 20 Uhr in der englischen Originalversion. Ja, Tickets gibt es jetzt schon zu kaufen. Ich werde das vielleicht mal mit verlinken. Und Tickets kosten den regulären Sonntagspreis. Aber wenn ihr eine kostenlose Cine Plus Card habt, dann zahlt ihr nur 7,50 Euro dafür. Das steht hier. Also, holt euch vielleicht mal so eine Cine Plus Karte, wenn ihr es noch nicht habt. Vielleicht kurze Erklärung: Die Innenstadtkinos, die haben so eine spezielle Kundenkarte. Wenn ihr da Geld aufladet und damit dann bezahlt, sind halt die Sachen günstiger. Also bei der Sneak macht es, glaube ich, 50 Cent aus, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ja.
Ja, wer häufig ins Kino geht, spart da viel Geld. Das war's mit den News. Jetzt kommen wir mal zum Heim. Da bin ich ja schon wieder dran. Oh, Heimkino.
Heimkino.
Ach ja. Komm nicht dazu, hier mal zu verschnaufen.
Nichts gibt's, du machst das hier.
Ich mach das. Kundschafter.
Dafür bin ich nächste Woche mal ruhiger, okay?
Hä? Kundschafter des Friedens 2. Wir hatten damals Kundschafter des Friedens 1, oder da hieß es noch nicht 1, da hieß es nur Kundschafter des Friedens. Den hatten wir in der Sneak Preview gehabt. Und hat mir gefallen. Also geht halt um, also die Agenten zur DDR-Zeit hießen Kundschafter des Friedens, die Auslandsagenten. Die hatten jetzt nichts mit Stasi oder so zu tun, deswegen kann ich mir die Filme auch ganz gern anschauen. Ich mag es immer nicht, wenn dann welche von die da wirklich beim Inlandsgeheimdienst Stasi oder sowas gearbeitet haben, wenn die irgendwie noch heroisch oder toll dargestellt werden. Das, sowas kotzt mich an, weil das waren sie einfach nicht. Die haben Leute unterdrückt und alles. Aber Auslandsgeheimdienst, was wir hier sehen, und das ist quasi das Who is Who auch von den Darstellern: Henry Hübchen, Katharina Thalbach, Winfried Glatzeder, Corinna Harfuch und so weiter, nur um ein paar zu nennen, sind hier mit dabei. Und hier in dem zweiten Teil, wie ist das eigentlich? Also es wird schon einer zu Grabe getragen, der auch im ersten Teil noch mit dabei war. Am Anfang, da treffen sich alle wieder und dann werden sie kontaktiert von einer Frau, gespielt von Corinna Harfuch, die sagt: Ja, wisst ihr noch, damals hier in Kuba, also sie waren offensichtlich auch in Kuba tätig zu DDR-Zeiten als Auslandsagenten mit bei Fidel Castro und so. Vielleicht für die im Westen aufgewachsen sind, Kuba war so das Freundesland der DDR. Und man konnte sogar, das war so ziemlich die einzige richtig coole Auslandsreise, die man machen konnte in der DDR, wenn man wirklich mal ein bisschen blaues Wasser sehen wollte und Strände und so weiter, war halt wirklich nach Kuba ins Freundesland. Sonst gab es halt da nichts. Überall woanders hin durfte es ja nicht, war ja überall kapitalistisch und so, wo es ein bisschen schöner war. Aber war natürlich für den normalen Bürger unbezahlbar. Also wir hätten uns das nie leisten können damals. Und na jedenfalls, gab enge Verbindungen nach Kuba, dadurch, dass eben das sozialistische Regime, und wurde auch stark unterstützt, weil die eben so vor der Landesgrenze der USA waren, dem Feind sozusagen, und deswegen wurde Kuba sehr stark unterstützt und so weiter. Und da war natürlich auch der Auslandsgeheimdienst dort zugegen, und es gab da offensichtlich, es gab eine Insel, die wurde von Fidel Castro der DDR geschenkt. Das ist die sogenannte Thälmann-Insel. Ich glaube, das hat sogar historische Relevanz. Das gibt es sogar wirklich. Bin mir nicht ganz sicher. Man möge mich korrigieren in den Kommentaren. Und um diese Insel geht's, denn die wurde jemandem vererbt, und die endgültige Erbin sozusagen, die das jetzt eigentlich bekommen sollte, ist Helene, gespielt von Corinna Harfouch. Aber es gibt wohl da eine Sache mit dem Testament, weil irgendwie wurde das Testament gefälscht, und das gefälschte Testament wird jetzt gerade irgendwo eingereicht. Und dieser Auslandsgeheimdienst, weil die eben diverse Verbindungen dorthin haben, und die ehemalige DDR-Botschaft ist wohl auch Teil dieser uiuiui. Ist aber auch Teil dieser Behörde, die damit verwickelt ist, weil die sich dort auskennen in dieser ehemaligen DDR-Botschaft, sollen die halt dahin und dieses falsche Testament stehlen, damit das richtige Testament dort platziert werden kann. Und ja, so reisen die halt nach Kuba, da kommen halt viele alte Erinnerungen wieder, und ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich es jetzt erzählen soll, das ist so ein bisschen so, ja, Mission Impossible Oceans mäßig, wird dann so ein Heist geplant und dann auch durchgeführt, jeder natürlich mit seinen Spezialsachen, und sie treffen viele alte Weggefährten dort auch wieder. Sie befinden sich dann auch natürlich auch mal in so einer Art Urlaubsresort, wo dann viele, die da einfach nur Urlaub machen wollen, die überhaupt keine Ahnung haben von der revolutionären Geschichte dort, und die werden dann aufgeschlaut und sonst was alles. Ja, so ein bisschen Culture Clash mit drin. Ich fand's nicht ganz so cool wie den ersten Teil, war für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Ostalgie drin. Und wenn ich das schon sage, ja, wie mag das erst jemand empfinden, der damit noch nicht mal so viel anfangen kann? Ja, es war da ein bisschen zu viel versucht reinzubringen, so nach dem Motto, ja, wir müssen mal alle abholen, jetzt zeigen wir mal das noch. Und ja, da wird dann noch so ein Quiz gemacht gegen irgendjemanden, ein Geschichtsprofessor aus dem Westen, der da gerade Urlaub macht, wird noch so ein Quiz gemacht über Fidel Castro und so weiter. Und ach, das ist alles ein bisschen zu viel und zieht sich dann ein bisschen zu lang. Und ja, war ein okayer Film, kann man durchaus mal gucken auf Paramount Plus. Ist echt witzig an manchen Stellen. Aber es ist nicht der große Wurf, deswegen von mir bekommt der Film 6 Punkte. Ja. Kundschafte des Films 2 gibt's auf Paramount Plus. Hat mir zumindest mal besser gefallen als die meisten, die mir so in der Sneak bekommen haben. Und jetzt, ja, endlich. Jetzt gehen wir rüber in die Serie. Jetzt ist der Chris erstmal dran. Jetzt kann er mir
ja!
Warte mal, ich starte erstmal.
Serien.
Da Chris erstmal für mich Staffel 1 von Gen V kurz zusammenfassen und dann Staffel 2, die er jetzt offensichtlich auch schon geschaut hat. Ist es die mit Peacemaker jetzt oder was? Nee, ist nicht Peacemaker, ist eine extra Staffel oder wie war das?
Oh Gott.
Hat was mit The Boys zu tun, oder?
Also.
Da musst du ganz vorne anfangen bei mir, glaube ich.
Nein. Immerhin weißt du schon, dass es mit The Boys zu tun hat. Das ist schon mal gut. Also, Peacemaker ist eine eigene Serie. Oder eigentlich. Sollte ein eigenes Ding sein. Ja, völlig egal, so tief hänge ich da auch nicht mit drin. Aber Gen V ist zurück, da der Ableger, das Spin-off von The Boys, wo halt die junge Generation vorgestellt wird, die nachfolgende Generation der Subs mit der Uni, mit der God U, wo sie eben sind. Und die ja sich trotz allem an den Geschehnissen von The Boys wunderbar orientieren. Und vielleicht erinnerst du dich dran, wer noch mitspielt dort, mit Little Cricket, mit Marie Moreau, Patrick Arnold Schwarzenegger hat auch mitgespielt ganz am Anfang mal.
Warte mal, habe ich das nicht Boy sogar geschaut, die erste Staffel?
In der ersten Folge. Und in der ersten Staffel geht es halt darum, dass sie Sam versuchen zu helfen, der Superkräfte hat, das ist der Bruder von Golden Boy. Dann gibt es eben Jordan Lee als sozusagen Geschlechtswandlerin oder Geschlechtswandler, Marie Moreau, die als neue Superheldin kommt, die das Blut kontrollieren kann und alles.
Ich habe die erste Staffel sogar gesehen, fällt mir gerade ein, aber ich habe alles vergessen.
Und eben Kate, die Hand auflegt und dann deine Gedanken beeinflussen kann und alles. So, du erinnerst dich oder die meisten erinnern sich vielleicht auch zurück, wenn man es gesehen hat. Und das Ganze endete ja mit einem größeren Knall, mit auch dem Tod von Andre Anderson. Und ja, jetzt ist es quasi, sind sie zurück und versuchen oder wollen so ein bisschen.
Zwei Jahre her, stelle ich gerade fest. Die letzte Folge ist erschienen am 3. November 2023. Deswegen, ja. Also das kann man mit Excuse alten Leuten me. Wie mir nicht machen, so lange Pause zu lassen. Ich habe vergessen, dass ich es gesehen habe. Ich gucke zu viel anderen Scheiß wahrscheinlich.
Ja, und jetzt ist auf jeden Fall.
Festplatte überschrieben.
Gen V ist zurück.
Yay.
In genau der Art und Weise, wie es quasi rausgegangen ist, sind jetzt die ersten drei Folgen sind, glaube ich, da. Die ersten drei oder vier Folgen sind da. Also wird auch so kleckerlessweise veröffentlicht und erzählt jetzt die Geschichte weiter von eben Marie, von Emma und von Kate, wie sie da jetzt in der God U sich durchschlagen müssen oder wie sie da sind. Also am Anfang ist Marie noch auf der Flucht. Sie wird allerdings dann mehr oder weniger aufgespürt. Sie hat eine Begegnung mit Starlight, die Starlighter, die verdammten Pedos, wie sie in der Serie auch heißen. Es ist sehr, sehr vieles, was an die aktuelle politische Situation der USA erinnert, ist immer noch mit dabei. Hm. Erschreckend vieles. Von politischen Feinden komplett mundtot machen und eben Unwahrheiten verbreiten und. Es fügt sich komplett wunderbar in The Boys ein. Mal wieder so als wirklich Side-Story, ohne die Main-Story zu vernachlässigen. Mit ähnlichen Problemen und allem. Und es gibt eben einen neuen Leiter der Uni, den Cypher, Dean Cypher. Da ist so ein bisschen, gespielt von Hamish Linklater, da ist so ein bisschen unklar, was seine Rolle bisher so ist und was er wirklich vorhat und was er machen will und was er machen wird. Das steht alles noch nicht so ganz fest, das ist so ein bisschen ja im Dunkeln. Jedenfalls, es gibt schon das erste Geheimnis, wurde schon aufgedeckt, der erste Hauptcharakter ist auch schon fast gestorben, war schon eigentlich mehr oder weniger tot, aber dann doch nicht. Ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Es wird durchaus interessant sein, zu sehen, wie sie die Kurve kriegen. Ich habe schon gelesen, so, ja, es fehlt der Charme von der ersten Staffel. Ne? Finde ich eigentlich nicht. Ich finde, es fügt sich relativ nahtlos ein.
Ach, die können sich alle nicht mehr erinnern, die erste Staffel.
Nicht jeder ist so alt wie du, Erik. Und deswegen, ich bin mal gespannt. Es gibt so kleinere Hinweise wohl auch schon auf The Boys und alles andere eben. Ja, oder vielleicht, ja, also es ist, ich fand es sehr schön in einem Seminar, wo so eine erklärt, so, ja, und hier, wie machen wir euch beliebter online? Und ihr müsst überlegen, ich habe ja auch angefangen, ich habe ein Keylight bei Amazon bestellt, und wo ich gedacht habe, so, alles klar. Ich meine, die Serie läuft bei Amazon Prime, ist von Amazon Prime. Es wird tatsächlich auf reale Filme so ein bisschen und Serien auch so ein bisschen verwiesen manchmal, was ich auch sehr, sehr lustig fand oder sehr, sehr angenehm fand, weil es so ein bisschen dieses Einbetten in die reale Welt halt auch mit sich bringt. Und deswegen, ja. Ich bin gespannt, wo es hingeht, wo die Reise dahin führt, wie sie da was auf die Beine stellen wollen. Es hat sich auf jeden Fall mal so gestartet, dass ich es weiter gucke, bis ich jetzt die Folgen durch habe, wenn wahrscheinlich dann Folge 4 oder so noch nicht da ist und ich soweit bin. Dann werde ich es wahrscheinlich wieder 3, 4, 5 Wochen liegen lassen. Aber ja, deswegen, ich kann es, wenn man das bisher gesehen hat oder bisher gut fand, eigentlich nur empfehlen, sich das anzuschauen und weiterzuschauen.
Ja, gucke ich auf jeden Fall mal rein, damit ich das dann auch wieder in einem Jahr vergessen kann. Aber ich mag ja diesen Erwachsenenhumor bei The Boys, der halt wirklich so völlig drüber ist. Also wirklich, der auch so völlig politisch inkorrekt teilweise ist und einfach so drüber, damit kann ich echt was anfangen. Und auch so splatterig, ja, wenn dann, ja, das mag ich. Mochte ich auch bei Gen V, wie ich jetzt, ich habe jetzt mal durchgescrollt, ich habe es ja geschaut, ich mochte es ja sogar, ja, aber ich habe es irgendwie total vergessen gehabt. Es gibt einfach zu viel, was auch so ähnlich ist teilweise. Was ich allerdings nicht vergessen habe, ist die Serie The Office. Und zwar speziell die US-Version. Ich habe auch die UK-Version gesehen. Ich habe sogar die australische Version ein Stückchen geschaut. The Office gab es ja erst letztes Jahr, glaube ich, diese australische Version. Die war jetzt, naja, okay. Aber war jetzt trotzdem kein Methadon für The Office-Fans. Und also The Office US ist, glaube ich, für mich immer noch mit eine der besten und rundesten Fernsehserien überhaupt. Speziell, dass sie es geschafft haben, die Vorlage aus UK, die teilweise sehr, ja, das typische, ja, diesen typischen Humor, ja, der da mit drin gesteckt hat, von Dings hier, wie heißt er? Ricky Gervais, ja, jetzt bin ich nicht auf den Namen.
Ich wusste gerade nicht, auf wen du hinaus willst.
Ricky Gervais, der teilweise doch ein bisschen fies und satirisch ist. Das steckt ja viel drin, sondern sie haben halt den Fokus dann, also nicht bei der ersten Staffel The Office US, sondern wirklich dann erst später hat die Serie so richtig ihren Ton gefunden und da war einfach jede Folge gut. Es war nicht irgendwie eine Ausfallfolge dabei. Und gut, genug zu The Office. Also wenn ihr das noch nicht geschaut habt, dann weiß ich auch nicht. Also guckt das bitte. Also wirklich, am besten in OV. Wenn ihr es nicht versteht, dann mit Untertiteln, aber damit ihr wirklich die Jokes alle mitbekommt. Und dann jetzt gibt's The Paper auf Sky. Ist von denselben Machern, also von denen, die dahinter gesteckt haben von The Office. Und es ist aber jetzt kein Reboot oder irgendwas. Es gab ja diverse Male so ein, es kursierte ja so ein Gerücht, so ja, die machen da eine Fortsetzung oder irgendwas. Nee, ist es nicht. Es ist zwar indirekt eine Fortsetzung, aber ich erkläre gleich warum. Bei The Office, das war ja eine Mockumentary und wir haben so ein Filmteam, so ein Kamerateam gesehen, was da irgendwie so eine Dunder Mifflin immer mal ja, begleitet hat auf ihrem Businessweg. Und Dunder Mifflin ist ja so eine Papierfirma gewesen. Die haben halt so Druckerpapier irgendwo hingeliefert für irgendwelche Offices, für irgendwelche Büros und anderes Büromaterial auch. Und ja, dieses Kamerateam wollte jetzt nach 20 Jahren wieder mal schauen, wie es denn der Firma nun geht. Und sie gehen zu dem ursprünglichen Gebäude. Ach, Fanservice, Leute. Sie gehen zu dem ursprünglichen Gebäude hin. Und gucken da so ein bisschen und stellen fest, oh, die Firma ist nicht mehr dort. Da wird gesagt, ja, die Firma ist jetzt mittlerweile aufgekauft worden von einer anderen Firma und das und das. Und man sucht dann so im Gewerberegister, wer dann da nun jetzt und wo und was. Und sie wollen dann halt mal gucken und sie gehen dann nach Toledo. Und in Toledo machen sie dann die Firma ausfindig, die gekauft haben, die Dunder Mifflins. Und zwar ist das eine größere Papier-Company, die haben sich halt hauptsächlich auf Papier spezialisiert, was natürlich heißt, dass diese Firma von Klopapier, es gibt eine eigene Division, die verkaufen nur Klopapier, also wirklich auch so, kannst du bestellen für großen Bedarf oder irgendwas, Klopapier in rauen Mengen und bis hin zu allen möglichen anderen Papier, bis hin zu Servietten und sonst was alles, da gibt es eine andere Division und natürlich The Paper, was ist The Paper? Die Zeitung. Sie haben natürlich auch eine Zeitung mit drin. Da sitzen so ein paar versprengte Handel mit drin. Die haben sie irgendwie mit dazu bekommen in dieses Firmenkonglomerat. Da ist halt so eine lausige Regionalzeitung mit drin. Und die wird halt immer noch bespielt mit irgendwelchen AP, also mit irgendwelchen Tickermeldungen. Also die gehen gar nicht mehr raus und machen selber was, sondern die ziehen einfach die News da rein, da haben sie eine Editorin, die macht das, die kann das und der Rest sitzt einfach nur rum und macht gar nichts und das ist so ihre Aufgabe. Und da kommt jetzt ein frischer Wind hinein, ein neuer Besen, gespielt von Domhnall Gleeson, den wir ja zum Beispiel kennen als General Hux aus Star Wars. Aber ja, den Schauspieler kennt man ja, ne? Also du weißt, wen ich meine, so mit so einem rötlichen Haar. Ja,
natürlich, Haaren. Ich hätte gerade direkt schon Hux gesagt.
Ja, er hat auch in vielen anderen Filmen mitgespielt, die ja viele Nebenrollen auch gehabt. Aber hier Hauptrolle. Und er kommt dorthin, er wird dort angeheuert als Chief Editor und wird da auch direkt über eine Dame gesetzt, die jetzt die Chefeditorin ist. Und die ist natürlich nicht ganz so erfreut. Und ja, er kommt dann dort an und stellt sich dann erstmal vor und muss dann erstmal feststellen, um Himmels Willen, was ist denn das? Wo bin ich denn hierhin geraten, ja? Aber er ist jetzt überhaupt nicht so wie Steve Carell bei The Office, muss man gleich sagen. Das ist jetzt nicht ein simpler Neuaufguss, so hey, da kommt einer und der macht dann dieselben Sachen und ist genauso egozentrisch. Nee, ist er gar nicht. Also der ist wirklich Schwiegermamas Liebling, würde ich sagen. Und der hat wirklich Gutes im Sinn. Der will das alles nach vorn. Allerdings sind gefühlt fast alle von den Mitarbeitern irgendwie schon so, haben schon resigniert oder haben irgendwie total weirde Ideen oder sowas. Und einen kennt man sogar aus The Office, nämlich Oscar Nunez, der Schauspieler, ist mit dabei. Und als er zum ersten Mal dem Kamerateam begegnet, sagt, ey Leute, ey, nicht nochmal, bitte, nee, ich will nicht, dass ich will nicht gefilmt werden hier. Ich entziehe meine Erlaubnis, ich mach das nicht. Und da kommt so eine Einblendung so wie, nö, Oscar hat uns damals vor 20 Jahren unterschrieben, dass wir da die Erlaubnis haben und die läuft nicht ab. Also von da, und Oscar versucht dann halt die ganze Zeit immer ganz bewusst, wenn er irgendwo gefilmt wird, das dann irgendwie zu kompromittieren, das Material, dass es nicht verwendbar wird. Er sagt dann halt Schimpfworte, die dann irgendwie ausgebiet werden. Total großartig, dass auch einer mit von der Originalbesetzung dabei ist. Und ich muss sagen, alle, die dabei sind, die Nebencharaktere, die ich so gut wie nicht kenne, die Schauspieler, ja, also man hat wirklich hier einen frischen Cast genommen. Von allen glaube ich, dass die Serie unglaublich viel Potenzial hat. Wirklich. Also da ist wirklich alles Mögliche vertreten und man hat schon in der, ach doch, einen könnte man kennen, Tim Key, gespielt von Ken Davis. Den hatten wir zuletzt, The Ballad of Wallace Island, der hat diesen Typ gespielt, der den angeheuert hat, die Band. Weißt du, wen ich meine?
Ja.
Der war dieser Eigenbrötler. Der spielt hier auch mit. Der ist der, was ist der? Der Chef von Legal oder von Compliance oder sowas, von dem Gesamtunternehmen, und der kommt dann immer mal, da will er zum Beispiel mal so ein Meeting leiten, der neue Chef hier, Domhnall Gleeson, und hängt so alte, da hängen so alte Zeitungen im Haus aus, so gerahmte Zeitungen, und der will den einfach zeigen, hey, so, da müssen wir wieder hin, ja, wir brauchen solche Headlines hier, wir müssen hier regional vertreten. Und da kommt er an so, na, das ist nicht erlaubt hier, das abzunehmen. Ne? Das sind hier historische Sachen. So, bitte geben Sie es mal wieder her. Und, wirklich, der spielt genau die Rolle von Ballad of Wallace Island, diesen etwas komischen, eigenbrötlerischen, aber total netten Typen, aber irgendwie so sehr durchsetzungsstark und so. Also dieser, die einzige, die mich absolut nervt, was aber auch wirklich wahrscheinlich intentional ist, ist Esmeralda, die vorherige Chefin, Chefeditorin, der ihr jetzt der Domhnall Gleeson vor die Nase gesetzt wird, weil die versucht natürlich, ihm irgendwie ein Bein zu stellen, indem sie Sachen macht. Die nervt mich total. Ich hoffe mal, dass sie da irgendwie noch einen Dreh finden oder irgendwie, dass die, ja, weiß nicht, gekündigt wird oder sowas oder irgendwas. Aber ich glaube nicht, weil in IMDb steht 10 Episoden, ist sie dabei auf jeden Fall. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich liebe die Serie. Die ist so großartig. Also ich mochte ja The Office, aber The Office liebe ich sehr. Die Liebe kam aber wirklich erst so später, so zweite, dritte Staffel, wenn The Office seinen Dreh gefunden hatte, wenn die wussten, wie sie mit den Figuren umgehen, wie sie sich spielen lassen. Man muss natürlich auch ein bisschen sehen, wie sich die Darsteller auf der Leinwand präsentieren, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, jetzt die erste Staffel ist auch so wie bei The Office damals, so ein bisschen Versuchsphase und man guckt, wer mit wem und wie und was. Und allein das finde ich schon absolut großartig. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, wer Sky Wow hat, wer The Office mochte, schaut unbedingt The Paper. Wirklich, das ist wirklich eine ganz heiße Empfehlung. Da kommen so viele schöne, nostalgische Gefühle wieder rauf. Und momentan hat es noch nicht so viel Meme-Potenzial. Ich glaube aber, das könnte durchaus kommen. Denn dadurch, dass sie ja auch im News-Bereich arbeiten, da könnte einiges kommen. Ich hoffe mal drauf, dass sie auch ein bisschen vielleicht mutiger werden, was so bestimmte Sachen angeht. Aber da war schon viel drin. Jo, Empfehlung von mir, The Paper. Guckst du mal rein? Hast du auch
Sky? Ich guck auf jeden Fall mal rein. Ja.
Guck mal rein. The Paper. Ich habe auch, nachdem ich das Sky ist bei mir auf Deutsch gestartet und da habe ich gedacht, oh, das passt ja gar nicht. Also ich habe dann relativ schnell auf Englisch umgeschaltet und das war auch wirklich die Top-Entscheidung, weil ich hatte es dann Englisch mit deutschen Untertiteln und da sieht man ja manchmal die deutschen Untertitel, wie viel Lost in Translation ist, weil wenn du dann siehst, hä, Moment mal, das war doch jetzt gerade ein Filmzitat und dann haben die irgendwie das Filmzitat irgendwie anders übersetzt, wie es nicht im Deutschen lautet, das Filmzitat, ja, oder irgendwelche anderen Sachen, ne, und da habe ich schon gedacht, oh Gott, ey, auf jeden Fall auf Englisch gucken, ja. Super. Also, The Paper, ich gucke auf jeden Fall weiter. Ich bin, weiß gar nicht, wo ich bin. Bin schon relativ weit, aber habe noch nicht durchgeguckt, die erste Staffel. Streaming-Tipps habe ich heute nicht. Nö. Schläferz kann ich noch erwähnen. Ja. Die Mumie kehrt zurück.
Ach gut.
Allerdings nicht der Film mit Brandon Fraser, sondern eine eine total beschissene Verfilmung von, weiß nicht, von irgendwie so einem italienischen Regisseur. Und das war natürlich wieder ein absolut herrliches Lowlight, was da präsentiert wurde. Also wirklich, da war ja alles vertreten von irgendwelchen gemalten Hintergrundkulissen über, ja, weiß nicht, also wirklich, das war so großartig diesmal. War alles dabei, hat mir sehr gut gefallen. Die Mumie schlägt zurück. In der nächsten Folge übrigens Biohazard, diesen Freitag.
Okay.
Biohazard, ich gucke mal, ob ich dazu was finde. Biohazard Schläferz. Schläferz, Biohazard, steht da irgendwas? Spüre es, fühle es, fürchte es, sei sehr besorgt. Das war der Untertitel zu Biohazard damals, als der im Kino lief. Es ist ein tief budgetiertes sowie tief ambitioniertes Alien-Imitat von 1987. Ja, es gibt drei Gründe, besorgt zu sein. Erstens, Regie führte Fred Olin Ray, sagt mir jetzt gar nichts. Das Alien spielte damals sein fünfjähriger Sohn in seinem Karnevalskostüm. Der einstige Hollywood-Star Aldo Ray musste vor jedem Drehtag ausgenüchtert werden. Fest steht, euch wird das Blut in der Birne gefrieren. Also es klingt super. Das klingt super. Also mir ist mittlerweile, muss ich ja sagen, ja, Schläferz, dadurch, dass das Freitag 22 Uhr kommt, schon ein bisschen spät. Ich gucke es tatsächlich immer auf RTL Now oder nee, RTL Plus heißt es ja jetzt, dieser Streaming-Service. Der einzige Grund, weshalb ich mir das geholt habe, mittlerweile nutzen meine Mädels zu Hause das mehr, um irgendwelchen Trash-TV zu gucken. Und wenn die Schläferz-Staffel läuft, dann nutze ich es überhaupt mal, wofür ich es auch eigentlich habe und bezahle. Aber ich glaube, das ist ja sogar besser, weil dann wird ja quasi mein Einschalten auch gezählt, weil das können die ja besser tracken, wer das da gestreamt hat, als wenn ich es bei mir im Fernsehen einschalte. Ja, mir kommt es echt ein bisschen zu spät. Ich kann da, wenn ich die ganze Woche gerade so viel los auf Arbeit, kann ich nicht abends, Freitag 22 Uhr, da schlafe ich schon halb ein. Wenn dann noch so ein Scheißfilm kommt. Ja, wenn noch so ein Scheißfilm kommt, ja. Gut, Schläferz, ich bin auf jeden Fall am Start und sonst haben wir, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr anzubieten, oder?
Ich wüsste nicht, ne.
Für diese Woche. Ich überfliege mal ganz schnell die Neustarts, ob da irgendwas dabei ist, wo ich sage, da sollte man mal neu gestartet. Das ist auf jeden Fall der Milliardärsbunker, den hatte ich aber, glaube ich, letzte Woche schon. Dann Tulsa King Staffel 3, Chris, für dich
heute? Ja, da gucke ich auf jeden Fall rein, weil wenn ich es richtig gesehen habe, und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ist da Samuel L. Jackson dabei?
Ich sehe hier nur den Titel und das ist heute, die dritte Staffel startet am 21. September. Mehr weiß ich nicht.
Ich muss noch mal gucken.
Kannst du uns dann mehr berichten? 25. September, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen.
Mit Samuel L. Jackson, ich habe es geguckt. Ja. Also, okay. Ja.
25. September werde ich reinschauen. Alice in Borderland, Staffel 3, Netflix. Ich mochte sehr die erste und zweite Staffel. Und dann ein was mich echt interessiert, weil ich habe ja so ein Fable für Irland. House of Guinness auf Netflix, Serienstart. Das klang nämlich auch sehr gut. Da werde ich reinschauen. So, und den Rest gibt es dann nächste Woche. Jo. Jetzt sind wir durch für heute. Wir sehen uns alle morgen im Kino. Also wir zwei auf jeden Fall und euch da draußen auch. Und ihr wisst ja, wenn ihr Kommentare habt, am besten nicht eine von den vielen Kanälen nutzen, da wo es manchmal ein bisschen untergeht. Also der Hauptkanal für Kommentare, wenn ihr sagt, da muss ich unbedingt was sagen, geht am besten auf kinocast.net auf die Webseite und klickt den Podcast-Beitrag und lasst da einen Kommentar unten drunter da. Dann sieht man das sofort, weil wir kriegen dann sofort eine E-Mail, Kommentar eingegangen und so. Ja, dann kriegen wir das auf jeden Fall mit, als wenn ihr das irgendwo in den Tiefen des Internets, irgendwo auf den, da wo ihr den Podcast gerade gehört habt. Apropos, wenn ihr den Podcast auf irgendeiner Plattform hört, wenn ihr das gerade jetzt bis hierher gehört habt, dann fandet ihr es ja wahrscheinlich nicht scheiße. Oder ihr regt euch die ganze Zeit auf, dass ihr vergesst auszuschalten. Dann lasst uns doch mal 5 Sterne da oder ja, eine nette Bewertung. Das wäre super. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit dem, was wir bis dahin gesehen haben. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Übrigens, wenn man Disney Plus kündigen will, ja, die machen einem da, die legen einem da wirklich einige Steine in den Weg, ne? Also deswegen, also ich kann das ja mit die Outtakes reinpacken. Geht auf die Webseite disneyplus.com, also auf dem Computer, ne? Loggt euch dann ein mit eurem Hauptprofil, also wenn ihr mehrere habt, dann halt das Hauptprofil. Und dann geht es nicht über den Account und über das Profil und Konto und hast du nicht gesehen? Nein, da findet man gar nichts. Man muss auf der ganz normalen Startwebseite, die dann kommt, wo halt die ganzen Filme sind, die man gucken kann, muss man ganz, ganz nach unten scrollen. Und das ist wirklich lang, ja, weil das ist so eine endlos Scrollseite. Ganz, ganz nach unten. Und dann gibt es ganz unten die Fußleiste. Und da steht ganz klein, Abo hier kündigen. Also wirklich, ja, das ist wirklich sehr versteckt.
Bis bald im Kinocast.